Liebe Freunde, vor 2 Wochen habe ich euch einen Hoffnungspsalm gepredigt. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Und ich glaube, es hat euch gefreut. Jedenfalls habt ihr mir das anschließend gespiegelt. Ich bleibe bei den Psalmen. Heute ist der 98. dran. Da heißt es, ein Lied, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Der heilige Gott hat den Sieg errungen durch seine gewaltige Kraft. Alle Völker konnten sehen, wie der Herr befreit. Seine Gerechtigkeit hielt er der Welt vor Augen. Er erfüllte das Versprechen, seinem Volk gnädig und treu zu sein. Bis in die fernsten Länder ist die Nachricht gedrungen, Gott hat Israel gerettet. Jubelt dem Herrn zu, ihr Menschen auf der Erde, preist ihn mit Liedern, singt dem Herrn mit eurem Gesang. Trompeten und Hörner sollen für Gott euren König erschallen. Das Meer mit allem, was in ihm lebt, soll zu seiner Ehre brausen. Und die Berge und Tosen. Die ganze Welt soll in Jubel ausbrechen, ihr Flüsse klatscht in die Hände, ihr Berge preist unseren Herrn. Denn er kommt, um die Welt zu richten. Sein Urteil über die Völker ist unbestechlich und gerecht. Liebe Geschwister, dieser Psalm erfreut das Herz. Er singt voll Begeisterung von Gott und von seiner Größe. Aber ich werde ihn heute benutzen, um über das Gericht zu predigen. Und ihr fragt vielleicht, ist das angemessen? Wollen wir das wirklich hören? Ich bitte euch um Geduld und dass ihr euch überraschen lasst. Gericht. Allein das Wort berührt uns unangenehm und erfüllt uns mit Unbehagen. Es sei denn, wir denken an das Mittagessen und an das neue Gericht, was uns die Frau oder der Hobbykoch servieren will. Gericht, meistens schwingen da aber Begriffe mit wie Prozess, Klage, Schuld, Rechtsanwalt, Staatsanwalt oder Richter. Ich habe einmal ein Paar getraut, da waren beide examinierte Juristen. Und die halbe Hochzeitsgesellschaft waren Juristen. Also ihr hättet dabei sein sollen und die Gespräche an den Tischen belauschen. Ich sag euch, da ging es hoch her, sehr juristisch. Ich war selbst einmal Richter, ehrenamtlicher Richter, bei der Bundeswehr. Das ist jetzt schon lange her. Ich erinnere mich noch, dass ich stolz war wie ein Spanier, als ich als einfacher Gefreiter dadurch enorm aufgewertet wurde. Ich bekam nicht nur einen eigenen Dienstwagen, sondern auch einen Chauffeur. Und der hat mich von der Kompanie bis in die Kreisstadt vor das Gericht gefahren. Ich war vornehm wie der Kommandeur der ganzen Brigade. Und wie die anderen, meine Kameraden, alle geschaut haben, das war eine Wucht. Aber das war nur das Äußere, die äußere Seite der Sache. Mir war damals klar, dass ich mit der Amtsautorität auch eine Verantwortung auf meine Schultern senkte, die ich am liebsten sofort wieder abgeschüttelt hätte. Auf einmal musste ich nämlich entscheiden über Wohl und Wehe, über Gefängnis oder Freiheit, über Großzügigkeit oder Abschreckung, über Motive, die so unklar waren. Und ich musste mit den anderen Richtern ein Strafmaß festlegen und ich wusste, das hat Konsequenzen für den beklagten. Ich habe mir damals gewünscht, mehr Durchblick zu haben und nicht nur nach Aktenlage entscheiden zu müssen. Wisst ihr, gerecht sein ist richtig schwer. Für uns Christen ist das Gericht Gottes, das jüngste Gericht, ein wichtiger Glaubensinhalt, über den aber heutzutage selten gepredigt wird. Wir haben das den Spinnern und den Unheilspropheten überlassen, die in den Fußgängerzonen auf Kisten stehen und Schaum vor dem Mund haben und schimpfen auf alles und jeden. Im apostolischen Glaubensbekenntnis sind aber alle biblischen Stellen über das Gericht in einem Satz zusammengefasst. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube, dass niemand, der sich wirklich damit befasst, kalt bleibt. Nicht mindestens eine Gänsehaut bekommt, denn eins ist klar, Gott hat den Durchblick, den totalen Durchblick. Er kennt jede Tat, die ich getan habe und jedes Wort, was ich gesprochen habe. Er kennt jeden von uns. Und in diesem letzten Gericht wird sich niemand verteidigen oder auf mildernde Umstände plädieren, weil alles aufgedeckt ist vor Gott. Und schweigend werden alle Menschen vor ihm stehen, so steht es in der Offenbarung des Johannes. Und es gibt nichts mehr zu beschönigen. Und es werden Urteile verkündet und niemand wird seinen Durchblick bezweifeln. Niemand wird widersprechen. Ich glaube, die größte Qual, die man danach erleidet, ist die, wenn man sagen muss, warum habe ich nicht eher gehört und mein Leben verändert? Warum habe ich das Angebot Gottes ausgeschlagen? Ich Idiot. Ich wusste über den Richter Bescheid. Er hat mir Menschen geschickt, die mir davon gesagt haben. Ich habe das vielleicht sogar selbst im Gottesdienst, im Glaubensbekenntnis nachgesprochen. Aber ich habe nicht gehört. Warum habe ich den Retter nicht gewollt? Es ist ja nicht so, als gäbe es keinen Ausweg, als wäre sowieso alles von vornherein verloren. Gott hat doch seinen lieben Sohn Jesus gesandt auf die Welt, damit er uns rettet, damit er umschuldet, damit er unsere Schuld und unsere Sünde auf sich nimmt. Er hat bezahlt. Und Gott fragt am Ende, warum hast du meinem lieben Sohn nicht geglaubt, der auf Golgatha für dich gestorben ist? Warum bist du ihm nicht nachgefolgt? Ihr Lieben, manche warten in ihrem ganzen Leben auf ein bestimmtes Gefühl, damit sie zu Jesus Ja sagen und ihr weiteres Leben mit ihm leben. Also ich muss euch gestehen, ich verstehe das nicht. Wenn ich einen Kick brauchte, um mich zu entscheiden, dann doch die gute Nachricht, dass ich vor dem Gericht wählen kann zwischen Leben und Tod, damit ich im Gericht nicht verurteilt werde. Also wenn ich es nicht schon getan hätte vor vielen Jahren, heute würde ich Jesus annehmen und mich bekehren und das Angebot Gottes von Herzen an mich heranlassen. Wisst ihr, nach dieser Entscheidung habe ich gemerkt, welch großes Los ich gezogen habe. Denn Jesus, der Lebendige, ist in mein Leben gekommen. Und er hat mich zu seinem Freund, zu seinem Kind gemacht. Und der Heilige Geist ist gekommen und damit die Kraft der Veränderung, dass ich nicht bleiben musste, wie ich früher war. Und auch die Gaben der himmlischen Welt. Es ist so spannend mit Jesus. Also unter dem Strich gesagt, nach neutestamentlichem Verständnis ist das jüngste Gericht ein Strafprozess. Schuld kommt dann nämlich zur Sprache und wird beurteilt und gerichtet. Rettung erlebe ich, wenn ich dem mein Leben anvertraue, der für mich bezahlt hat, Jesus. Und wenn ich das jetzt tue. Ihr werdet euch vielleicht fragen, was das alles mit dem Psalm zu tun hat, den ich am Anfang gelesen habe. Ich sage euch, sehr viel. Denn der Psalm 98 ist ein Gerichtspsalm. Nur, dass die Rede, die alttestamentliche Rede von dem Gericht Gottes eine ganz andere ist als im Neuen Testament. Im Alten Testament ist der Gerichtstag ein Freudentag. Und das liegt daran, dass der Psalmbeter keinen Strafprozess erwartet, sondern einen zivilrechtlichen Prozess, und zwar in der Position eines Geschädigten. Er wartet darauf, dass ihm Recht zugesprochen wird, auf das er schon so lange gewartet hat und das er sehnlich erhofft. Die Gerichtspsalmen im Alten Testament, das sind die Sehnsuchtslieder der Unterdrückten, der Minderheiten, der Kranken, der Hungernden, der Armen, der Verfolgten, der Bedrohten, der Witwen und Waisen und der ausgebeuteten Schöpfung. Der Tag des Herrn, wenn der große Gott, wenn Jahwe Gericht halten wird, das ist ihr Befreiungstag. Und deshalb wird er herbeigewünscht, herbeigesungen und herbeigeklatscht. Im Psalm 98 heißt es, jubelt dem Herrn zu, ihr Menschen auf der Erde, preist ihn mit Liedern, singt und jubelt laut vor Freude. Das Meer mit allem, was in ihm lebt, soll zu seiner Ehre brausen und tosen. Die ganze Welt soll in Jubel ausbrechen, denn er kommt, um die Welt zu richten. Sein Urteil über die Völker ist unbestechlich und gerecht. Gott ist gut. Und der Dichter des Psalms erinnert sich daran, was Gott alles schon getan hat, um seinen Leuten zu helfen, um diesem kleinen Volk zu helfen, es zu retten. Und tatsächlich finden wir überall im Alten Testament Gott als den Retter der Minderheiten und der Unterdrückten. Das fängt an mit Abels Blut, das vom Erdboden aus schreit nach Gerechtigkeit. Und das geht weiter mit dem Jammern und Klagen der Kinder Israel in Ägypten, die von Pharao geknechtet und ausgebeutet und unterdrückt wurden. Und in jeder Schlacht der Anfangszeit, in der sie von einer Überzahl von Feinden umringt waren, da schrien sie zum Herrn, und er sandte ihnen einen Richter, einen Retter, der ihnen geholfen hat. Und der Psalmist jubelt, du wirst es wieder tun, du wirst uns retten. Wenn der Gerichtstag in den Psalmen erfleht wird, dann schwingt da noch etwas mit von der Rechtsunsicherheit der damaligen Zeit, dass man nämlich nicht wusste, ob man einen Richter findet, der sich auch für einen einsetzt. Auch die arme Witwe in dem Gleichnis Jesu, was wir gehört haben, ringt darum, dass sie einen Richter findet, der sie erhört, der sich mit ihrem Fall befasst, der für sie eintritt, denn sie will ihr Land oder ihr Haus wieder zurück, was ihr streitig gemacht worden ist. Sie selber hat nicht die Möglichkeiten dafür, aber der Richter kann das, wenn er das doch nur tun wollte. Zum Beispiel in dem Gerichtspsalm 35 hört sich das so an. Herr, wie lange willst du zusehen? Lass dich nicht über mich freuen, die mir Unrecht Feind sind. Herr, du hast es gesehen, schweige nicht. Herr, sei nicht ferne von mir. Wach auf, werde wach, mir Recht zu schaffen und meine Sache zu führen, mein Gott und Herr. Der Psalmbeter, der so den Gerichtstag des Herrn herbeisehnt, der fühlt sich ganz im Recht. Und er ist ganz einfältig davon überzeugt, dass Gott das genauso sieht wie er auch. Können wir auch so beten? Manchmal können wir das zweifellos. Nämlich, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht. Oder wenn wir nicht aus noch ein wissen. Und vor allen Dingen dann, wenn wir in unserer Eigenschaft als Nachfolger Christi verspottet oder drangsaliert werden. Deshalb beten wir ja für die weltweit verfolgten Christen, wie wir das vorhin getan haben. Danke dafür. Das ist eins eurer Markenzeichen. Ich schätze das. Dann rufen wir doch eigentlich zu Gott, komm und richte. Es ist Zeit, dass du deine Feinde vorlädst, mach kurzen Prozess mit ihrem Stolz und mit ihrer Grausamkeit. Aber was ist mit Situationen, wo die Sachlage nicht so klar ist? Wenn es zum Beispiel nur die Lokalredaktion der Ortszeitung ist, die wieder mal einen bösen Artikel über die Evangelikalen geschrieben hat. Oder der Vermieter, der wieder die Miete erhöht und den Abfluss nicht repariert hat. Oder wenn die Nachbarn mittags Krach machen, wo wir eigentlich Mittagsschlaf halten wollten. Oder wenn die Kinder nicht kommen und sich kümmern. Beten wir dann auch, komm her und mach sie platt? Schon im Alten Testament gibt es Entwicklungen, wo man sich da selbst nicht mehr so sicher ist. Zum Beispiel der Prophet Jeremia betet im 17. Kapitel, siehe, sie sprechen zu mir, wo ist denn des Herrn Wort? Lass es doch kommen. Aber ich habe dich nie gedrängt, Unheil kommen zu lassen. Auch habe ich den bösen Tag nicht herbeigewünscht, das weißt du. Was ich gepredigt habe, das liegt offen vor dir. Sei du mir nur nicht schrecklich, meine Zuversicht in der Not. Jeremia spürt eine seltsame Zurückhaltung, den Gerichtstag herbeizuflehen. Und bis dato hat er das auch nie getan. Warum wohl? Weil es sein eigenes Volk getroffen hätte. Weil es die kalt erwischt hätte, die so sicher waren, dass Gott auf ihrer Seite ist. Und weil er hofft, dass die sich noch bekehren und nicht plötzlich als Feinde des Richters dastehen. Und auch der Prophet Amos warnt seine Landsleute. Er sagt im 5. Kapitel, wehe denen, die des Herrn Tag herbeiwünschen. Was soll er euch? Denn des Herrn Tag ist Finsternis und nicht Licht. Gleich wie wenn jemand vor dem Löwen flieht und ein Bär begegnet ihm und er kommt in ein Haus und lehnt sich mit der Hand an die Wand, so sticht ihn eine Schlange. Ja, des Herrn Tag wird finster und nicht Licht sein, dunkel und nicht hell. Und ebenso erschreckt Johannes der Täufer seine Zuhörer mit der Nachricht, dass der Messias keineswegs alle annehmen wird, sondern nur die, die Buße tun und sich taufen lassen. Und dass er reinen Tisch machen wird und die Spreu vom Weizen scheiden wird. Und sogar unser Herr Jesus Christus, er bestürzt uns mit seiner Predigt, wenn er sagt, es werden nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, ins Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Nachzulesen in Matthäus 7. Was lernen wir daraus? Gericht Gottes ist nur Rettung, wenn man vorher umgekehrt ist. Und das sollte man sogar für seine Feinde erbitten, dass sie umkehren von ihren bösen Wegen. Also, was machen wir mit den Gerichtspsalmen im Alten Testament, in der Bibel? Ich muss gestehen, sie sind mir relativ fremd, mindestens gewesen, weil ich als Christ bisher den zivilrechtlichen Aspekt dieser Psalmen und dieses göttlichen Gerichts nicht so im Blick gehabt habe. Aber ich muss gestehen, der Gedanke gefällt mir. Er beflügelt mich. Das zweite ist, die Gerichtspsalmen geben mir Worte zu klagen und gleichzeitig den Triumph Gottes im Glauben vorwegzunehmen. Denn dann kann ich jetzt schon mit allen Entrechteten jubeln und tanzen und in die Hände klatschen, weil Gott am Ende groß rauskommt. Und diese Psalmen geben mir die nötige Fantasie, mir das vorzustellen. Und auch die Ausdauer, wenn man so ewig lang warten muss. Und die Gerichtspsalmen schärfen meinen Blick für Ungerechtigkeit. Das reicht vom Abholzen des Regenwalds in Brasilien, das ist ja weit weg, aber manchmal kommt uns das nahe, bis hin zu den unanständigen Boni für Banker, wo die Schere von Arm und Reich so weit auseinandergeht. Sie schärfen meinen Blick für Ungerechtigkeit vor den Machenschaften korrupter Politiker, bis hin zur Bombardierung ukrainischer Städte und dass über 500 Kinder gestorben sind. Sie geben meinem Gebet den nötigen zornigen Treibstoff. Und diese Psalmen ermahnen mich auch gleichzeitig, ob ich nicht vielleicht den Splitter im Auge meines Bruders sehe, aber den Balken in meinem eigenen gar nicht wahrnehme. Ich muss also zu den Armen gehören. Ich muss mich mit denen solidarisieren, die verfolgt werden. Ich darf nicht auf Seite der Ausbeuter und der Menschenschinder stehen. Und hier schließt sich wieder der Kreis, wie ich am Anfang mir Durchblick gewünscht habe als kleiner Richter, der in einigen Fällen entscheiden musste, so wünsche ich mir jetzt wieder den Durchblick, dass ich erkenne, wo Gottes Herz schlägt, was ihm auf dem Herzen liegt. Ich will ja seinen Willen herbeibeten und auch selber in ihm gefunden werden. Also, Gerichtspsalmen sind nichts für die fromme Versenkung und dass man sich aus der Welt verabschieden könnte. Nein, Gerichtspsalmen beten heißt Zeitung lesen und Nachrichten hören und sich dann in die Welt einmischen und Gottes Aufmerksamkeit wecken und vielleicht schon im Glauben jetzt zu frohlocken, dass es gut wird. So ähnlich wie ich das als kleiner Junge getan habe, wenn ich in Streit geraten bin mit einem viel Größeren und ich dann gedroht habe, ich hole jetzt meinen großen Bruder und der wird dich verdreschen, das wirst du nie in deinem Leben vergessen. Gott kommt zum Gericht. Und das dürfen wir herbeibeten. Und ich möchte uns noch einmal diesen Psalm lesen. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Der heilige Gott hat den Sieg errungen durch seine gewaltige Kraft. Alle Völker konnten sehen, wie der Herr befreit. Seine Gerechtigkeit hielt er der Welt vor Augen. Er erfüllte das Versprechen, seinem Volk gnädig und treu zu sein. Bis in die fernsten Länder ist die Nachricht gedrungen, Gott hat Israel gerettet. Jubelt dem Herrn zu, ihr Menschen auf der Erde. Preist ihn mit Liedern. Singt und jubelt laut vor Freude. Singt für ihn, lasst für ihn die Saiten der Harfe erklingen und erfreut den Herrn mit eurem Gesang. Trompeten und Hörner sollen für Gott euren König erschallen. Das Meer mit allem, was in ihm lebt, soll zu seiner Ehre brausen und tosen. Die ganze Welt soll in Jubel ausbrechen. Ihr Flüsse klatscht in die Hände, ihr Berge preist unseren Herrn, denn er kommt, um die Welt zu richten. Sein Urteil über die Völker ist unbestechlich und gerecht. Amen.